Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten suchen in Brüssel Wege aus der Euro-Krise. Auf dem zweitägigen Gipfeltreffen geht es unter anderem darum, wie Spanien und Italien entlastet werden können. Sie konnten ihre Staatsanleihen zuletzt wieder nur mit deutlichen Zinsaufschlägen auf den Markt bringen. Deutschland fordert zusammen mit anderen Staaten, die Krise mit den schon bestehenden Rettungsmechanismen zu bekämpfen.
Angela Merkel und Mario Monti, Deutschland und Italien. Zu reden gibt es genug, nicht nur über Fußball. Der Italiener hat mächtig Alarm geschlagen vor dem Gipfel, fordert ebenso wie Spanien Sofortmaßnahmen wegen der hohen Zinsen. Unterstützung dafür kommt aus Frankreich. Ich komme hierher, damit es schnelle Lösungen für die Länder gibt, die, obwohl sie viel getan haben, die größten Probleme an den Finanzmärkten haben. Aber welche Hilfe für den Süden kann es geben? Gemeinsames Schulden machen, also Euro-Bonds oder Varianten davon, das stößt im Norden auf Widerstand, nicht nur in Deutschland. Wozu ich nicht bereit bin, ist, über neue Instrumente nachzudenken. Es gibt bestehende Instrumente mit klaren Regeln und die können die Länder nutzen.
Man kann nicht immer und nur immer zu allem Nein sagen. Insofern, man kann mit einer Position in einen Gipfel gehen. Aber man muss sicher auch sehen, dass man am Ende mit einer Kompromisslösung rauskommen muss.
Möglicherweise bieten die bestehenden Instrumente einen Weg zum Kompromiss. Von der Bundeskanzlerin zum Nord-Süd-Konflikt zunächst kein öffentliches Wort. Angela Merkel will lieber über den Wachstumspakt sprechen. Den werde man wohl heute bereits beschließen.
Und damit ein wichtiges Zeichen setzen können in Ergänzung auch des Fiskalpaktes. Dass auf der einen Seite wir natürlich solide Haushalte brauchen, auf der anderen Seite als zweite Seite der Medaille aber auch Wachstum und Beschäftigung.
Mag die Einigung beim Wachstumspakt geräuschlos vonstatten gehen, das Restprogramm dieses Gipfels wird deutlich mühsamer.
Den bisherigen Verlauf des Gipfels fasst jetzt Rolf-Dieter Krause live in Brüssel zusammen.
Allzu viel dringt nicht aus den Verhandlungen, aber danach ist gar nicht mal sicher, ob es hier zum großen Konflikt kommt. Ihrem italienischen Kollegen Mario Monti will auch die Kanzlerin helfen, schon um zu verhindern, dass der Ex-Premier Silvio Berlusconi wieder aus der Versenkung auftaucht. Nur neue Instrumente soll es nicht geben. Zugleich will die Kanzlerin hier für ihre Idee einer vertieften Europäischen Union werben, die es dann allerdings auch leichter machen würde, solche neuen Instrumente wie etwa Eurobonds gegen den Willen Deutschlands zu beschließen. Insgesamt kann es sein, dass der Gipfel sich wieder einmal über die Runden rettet, wie schon so oft. Eine andere Frage ist, wie weit sich das dann auf den Verlauf der Krise draußen in den Euro-Ländern auswirkt. Zurück zu Thorsten Schröder.
Zum Thema Euro-Krise finden Sie mehr auf tagesschau.de, unter anderem einen Hintergrund zur Idee einer europäischen Bankenaufsicht. Im Bundesamt für Verfassungsschutz sind im Fall der Neonazi-Mordserie Akten vernichtet worden. Das gab heute der Untersuchungsausschuss des Bundestags bekannt, der sich mit Ermittlungspannen beschäftigt. Im November 2011 wurden die Akten geschreddert, kurz nach einer Anfrage der Bundesanwaltschaft. Der Verfassungsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. Innenminister Friedrich kündigte umfassende Aufklärung an.
Die Empörung der Abgeordneten hat sich über Nacht nicht gelegt. Gestern Abend erfahren sie, beim Verfassungsschutz wurden Akten zu einer groß angelegten V-Mann-Operation in Thüringen vernichtet. Ausgerechnet eine Woche, nachdem die NSU-Mordserie bekannt geworden war. Wie dieses Papier zeigt, hat ein Referatsleiter aber weiterhin behauptet, die Akten seien schon früher geschreddert worden, routinemäßig.
Wir sind sehr erschüttert. In unserem Vertrauen korrekt informiert worden zu sein.
Ich habe die Sorge, dass damit Fehler der Sicherheitsbehörden des Bundesamtes für Verfassungsschutz vertuscht werden sollen. Und deshalb fordere ich, dass der Bundesminister des Inneren lückenlos aufklärt.
Zur Aufklärung der Vorgänge rund um die NSU-Mordserie soll auch der Chef des Bundeskriminalamtes beitragen. Zirke räumt zwar ein, wir haben versagt, meint damit allerdings nicht die eigene Behörde.
Und wir hätten eigentlich das, was wir jetzt gemacht haben in 2012, nämlich ein gemeinsames Abwehrzentrum rechts einzurichten, eigentlich damals einrichten müssen. Das habe ich als das Versagen der Sicherheitsbehörden bezeichnet.
5 Stunden dauert die Befragung. Sie kreist um mögliche Versäumnisse des BKA, die Zirkel so nicht sieht. Der Ausschuss wundert sich.
Wenn am Ende eine Mordserie mit 10 Morden, 2 Sprengstoffanschlägen und 14 Banküberfällen nicht geklärt werden kann, kann nicht alles funktioniert haben.
Ich habe den Eindruck, wenn man das auch so deutlich sagen möchte, dass Herr Zirke unter einem gewissen Realitätsverlust leidet.
Ich gebe zu, dass ich da persönlich auch ein wenig enttäuscht bin, weil ich Herrn Zirke in den letzten Jahren zu anderen Anlässen zum Thema Rechtsextremismus sehr viel entschlossener erlebt habe.
Eine so aufgeheizte Sitzung wie heute hat der Untersuchungsausschuss noch nicht erlebt. In einer Woche nun muss der Präsident des Bundesverfassungsschutzes sich hier einfinden und auch er muss sich auf unangenehme Fragen einstellen. Nach der Aktenvernichtung in seinem Hause erst recht.
US-Präsident Obama hat im Streit über eines seiner wichtigsten innenpolitischen Projekte einen Erfolg erzielt. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten erklärte die Gesundheitsreform für verfassungskonform. Die Regierung habe das Recht, eine Pflichtversicherung für alle Bürger gesetzlich zu verankern, heißt es in der Entscheidung.
Es war noch einmal ein Tag großer Gefühle vor dem obersten Gerichtshof. Die Gegner der Reform überzeugt, das Gericht schmettere Obamacare ab, sangen sich in Schwung. Und dann kam alles anders. Die Richter erklärten für viele überraschend die Gesundheitsreform für verfassungskonform, auch ihr Herzstück, die Versicherungspflicht. Über 30 Millionen bis dato unversicherten Amerikanern wird sie den Zugang zu besserer Medizin ermöglichen. Und niemand darf wegen einer Vorerkrankung von einer Versicherung abgewiesen werden. Obama fuhr mit seinem wichtigsten, aber auch umstrittensten Gesetz ein hohes Risiko. Die Erleichterung war ihm anzusehen. Es sollte klar sein, dass ich es nicht aus politischen Gründen tat. Ich tat es, weil ich glaube, dass es gut für das Land ist und gut für die Amerikaner. Teufelswerk einer übermächtigen Zentralregierung, die unamerikanisch die Freiheit eines jeden torpediert. Die Republikaner vor dem obersten Gerichtshof erst in Stockstarre, dann auf Angriff. Mit dem Thema wird jetzt in den Wahlkampf marschiert.
Help us.
Helfen Sie uns, Obamacare zu besiegen und die liberale Agenda, die den Staat zu fett macht und verhindert, dass hier Jobs geschaffen werden. Wie genau er das machen will, verriet Kandidat Romney aber nicht.
Obama hatte alles auf die Gesundheitskarte gesetzt in dieser Legislaturperiode. Das war sein großes Prestigeprojekt und so ist es auch sein großer Sieg. Er hat den bitter nötig. 4 Monate vor der Wahl kann das seine Anhängerschaft mobilisieren.
Zur Lösung des Syrien-Konflikts hat der UN-Sondergesandte Annan eine Übergangsregierung aus Anhängern von Präsident Assad und Oppositionsvertretern ins Gespräch gebracht. Diplomaten zufolge soll darüber bei der Syrien-Konferenz am Samstag in Genf beraten werden. Russlands Außenminister Lavrov sagte, Moskau stehe hinter einem Wandel in Syrien. Er verwahrte sich aber erneut gegen eine Absetzung von Präsident Assad.
Im Nachbarland Türkei sind an der Staatsgrenze zu Syrien Truppenbewegungen zu beobachten. Offenbar hat die Armee entlang der Grenze Flugabwehrgeschütze stationiert. Nach dem Abschuss eines türkischen Militärjets durch Syrien vor knapp einer Woche war das NATO-Mitglied Türkei auf Konfrontationskurs mit Damaskus gegangen. Die türkische Regierung warnt, sie werde bei weiteren Vorfällen mit militärischer Gewalt zurückschlagen.
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Aktiengesellschaften früher über interne Vorgänge informieren müssen. Konkret ging es um den Rücktritt von Daimler-Chef Schremp. Als er im Juli 2005 bekannt wurde, stieg der Börsenkurs. Anleger, die ihre Aktien vorher verkauft hatten, fordern nun Schadensersatz. Ihrer Ansicht nach hätte Daimler schon 2 Monate eher die Rücktrittspläne Schremps bekannt geben müssen. Die Luxemburger Richter sahen das auch so. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Bundesgerichtshof. Der Bundestag hat in erster Lesung das umstrittene Betreuungsgeld beraten. Dabei standen sich Befürworter und Kritiker, auch aus der Koalition, weiter unversöhnlich gegenüber. Die Leistung soll an Eltern gezahlt werden, die ihre kleinen Kinder zu Hause betreuen. Ursprünglich war geplant, das Gesetz vor der Sommerpause zu verabschieden. Weil vor 2 Wochen die Bundestagssitzung dazu abgesagt werden musste, ist jetzt der Herbst angepeilt.
Zuerst mal, es sind genügend Abgeordnete da. Vor 2 Wochen war die Debatte übers Betreuungsgeld gescheitert, weil der Bundestag nicht beschlussfähig war. Jetzt kommt sogar die Abgeordnete Merkel kurz vor dem EU-Gipfel noch vorbei und sie hört eine sehr grundsätzliche Debatte darüber, was nun das Beste ist für Kinder.
Wer sein Kind mit einem Jahr in die Kita gibt, der ist nicht herzlos. Und wer sein Kind auch nach dem ersten Geburtstag noch zu Hause erzieht, der ist nicht hirnlos. Alle Eltern verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung.
Die Ministerin erntet einzelne Buhrufe. Dabei ist das Betreuungsgeld eher eine Herzensangelegenheit der CSU. 100 Euro, später 150 pro Monat sollen Eltern bekommen, die ihre Kleinkinder nicht in die Krippe geben.
Ich bitte Sie wirklich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, Ihre ideologischen Scheuklappen abzunehmen bei dem Thema.
Die Opposition lehnt das Betreuungsgeld geschlossen ab. Das Gesetz solle nicht den Kindern nützen, sondern in erster Linie der CSU.
Alles nach dem Motto Augen zu und durch zum Wohle von Herrn Seehofer. Warum lassen Sie sich eigentlich so nötigen? Sie machen Politik insgesamt lächerlich.
Und die Linke hält das Betreuungsgeld für ungerecht.
Warum müssen die einen Kita-Gebühren bezahlen und nicht zu knapp und die anderen bekommen ein Taschengeld? Ich habe es noch nicht verstanden.
Die Fronten dürften sich bis zur Abstimmung im Herbst nicht verschieben. Auch in der CDU gibt es weiterhin Kritiker und die FDP will das Gesetz noch ändern, weil es zu sehr auf Pump finanziert sei.
Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt hat sich abgeschwächt. Die Zahl der Erwerbslosen sank zwar weiter, aber nicht so stark wie sonst in einem Juni. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete 2.809.000 Arbeitslose, 46.000 weniger als im Mai und 84.000 weniger als im Vorjahr. Die Quote lag bei 6,6%. Nach dem Aus für die Drogeriekette Schlecker ist nun auch das Ende der Tochtergesellschaft Schlecker XL besiegelt. Für das Unternehmen gäbe es keine wirtschaftliche Perspektive, teilte der Insolvenzverwalter mit. Damit verlieren 1.100 Mitarbeiter in rund 350 Filialen ihren Arbeitsplatz. In gut einer halben Stunde wird in Warschau das EM-Halbfinalspiel Deutschland gegen Italien angepfiffen. Die Begegnung entscheidet, wer am Sonntag im Endspiel gegen das Team aus Spanien antritt.
Der Plan ist aufgegangen. Nichts drang aus der internen Mannschaftssitzung an die Öffentlichkeit in Sachen Aufstellung gegen Italien. Ein Erfolg von Joachim Löw gegen den viel zitierten Maulwurf im Umfeld des Teams. Bekannt war lediglich, dass Bastian Schweinsteiger keine verletzungsbedingten Probleme mehr hat und nach eigenen Angaben 100% fit ist. Im Sturm kehrt Mario Gomez zurück in die Startformation. Miroslav Klose muss dafür auf die Bank. Überraschung zudem im Mittelfeld. Toni Kroos bestreitet sein erstes Spiel bei dieser EM von Anfang an.
Nein, es sind einfach die taktischen Überlegungen, die wir da haben. Und wir müssen das Mittelfeld auch ein bisschen mehr in unsere Hand bringen. Und Toni ist einer, der ballsicher ist, der ein Spiel einfach gut lesen kann, auch der Bälle gewinnen kann. Also von daher versprechen wir ihm, dass er Zweikämpfe gewinnt und dann schnell auch in die Offensive umschalten kann.
Die dritte Veränderung im Vergleich zum Viertelfinale gegen Griechenland. Lukas Podolski ersetzt André Schürrle. Gegen die Italiener, die offensiv von Mario Balotelli angeführt werden, hat Deutschland bei Welt- und Europameisterschaften noch nie gewonnen. Das Stadion in Warschau ist mit rund 40.000 Zuschauern seit Wochen ausverkauft. Fast 20.000 deutsche Fans wurden im Vorfeld erwartet. Deutschland ist seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Bilanz gegen Italien ist allerdings negativ.
Auf der größten deutschen Fanmeile in Berlin warten bereits Zehntausende auf den Anpfiff des Spiels. Seit dem Mittag hatten sich erste Fans zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule versammelt. Den ganzen Nachmittag über gab es ein buntes Bühnenprogramm, bevor in Kürze das Spiel beginnt, das dann auf 9 Videoleinwänden übertragen wird.
Er ist Europas König der Athleten, Pascal Behrenbruch. Am zweiten Tag der Leichtathletik-EM in Helsinki gewann der Zehnkämpfer die erste Goldmedaille für das deutsche Team. Nach der 8. Disziplin im Stabhochsprung hatte der 27-Jährige die Führung übernommen, die er nicht mehr abgab. Am Ende sammelt er 8.558 Punkte, persönliche Bestleistung und Goldmedaille vor dem Ukrainer Kasjanov. Riesenfreude auch bei der Familie, denn Pascal Behrenbruch ist der erste deutsche Zehnkampf-Europameister seit 41 Jahren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 29. Juni.
Das Tief über Großbritannien lenkt schwülheiße Luft nach Deutschland, in der sich teilweise kräftige Gewitter entwickeln. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes vor heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Einzelne heftige Schauer und Gewitter sind heute Nacht vor allem in der Westhälfte unterwegs. Im Osten und Südosten oft klar und trocken. Dort morgen zunächst recht freundlich, sonst eine Mischung aus Sonne und Wolken mit einzelnen, zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Die breiten sich ab dem Nachmittag aus. Lokal muss mit Unwettern gerechnet werden. In Ostbayern bleibt es meist trocken. In Gewitternähe Sturmböen, sonst weht der Wind schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht sehr warme 16 bis 20, im Süden Bayerns 13 bis 14 Grad. An der nordfriesischen Küste morgen 20, an der Isar bis 33 Grad. Samstag und Sonntag beginnen vielerorts freundlich, bevor sich später wieder teilweise unwetterartige Gewitter entladen, vor allem in der Südosthälfte. Am Montag teils Sonne, teils Wolken. Im Südosten gibt's noch Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit Ingo Zamperoni und den Tagesthemen um 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des EM-Halbfinalspiels Deutschland-Italien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.